Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Wir nehmen auf am Montag, 13. Januar. Es ist 8.39 Uhr. Die dritte oder vierte Tasse Kaffee ist bereits geleert. Und wir freuen uns auf diese neue Woche. Wir haben einen sehr müden Florian Fritsch bei uns. Guten Morgen.
Morgen.
Der war mal kurz in Hawaii, darüber werden wir auch kurz sprechen. Bernd Ritthammer hat heute Morgen schon Kfz-Stress und Kinderstress. Das mit dem Kinderstress ist nichts Neues, das mit dem Kfz ist was Neues.
Ja,
also es soll ja nicht langweilig werden im Haus.
Nein, ich meine, dass eins von drei Kindern krank ist mitten im Winter, ist ja relativ wahrscheinlich. Das ist ja fast schon eingeplant. Aber so ist es. Und ein Kfz kriegt einen neuen Motor. So ein bisschen überraschend. Und das habe ich da heute hingefahren. Hatte eigentlich auch erwartet, also Gott sei Dank, wir reden von 1,5 Kilometern, ist das Autohaus weg, also geht. Und ich hatte aber eigentlich erwartet, dass ich einen Ersatzwagen kriege.
Ach.
Der ist aber anscheinend kaputt dort.
Oh. Kriegt auch einen neuen Motor.
Und deswegen bin ich
die haben mich verarscht, die bauen aus dem Ersatzfahrzeug den Motor jetzt in dein Auto ein. Deswegen haben sie gesagt, der ist kaputt, kriegen sie nicht.
Ich hoffe es nicht, aber dann bin ich halt heimgelaufen heute früh. Ist frisch draußen, aber ich bin wach, also ich bin frisch und wach.
Ja. Herrlich. Wir freuen uns heute, dass wir nicht nur zu dritt unterwegs sind, sondern wir haben einen Gast, der das Glück hat, dass er ab irgendwie morgen dann doch wärmere Temperaturen rund um seine Nase hat. Es geht dann nach Dubai zur DP World Tour. Wir freuen uns sehr. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Folgen haben wir schon gemacht, wo wir über ihn gesprochen haben, und er war eigentlich, glaube ich, seit Jahren gefühlt nicht mehr zu Gast. Wir freuen uns sehr. Nikolai von Dellingshausen ist mal wieder bei uns. Guten Morgen.
Guten Morgen, ihr drei.
Na, wie ist es?
Gut. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Den Bernd, muss ich ja sagen, da bin ich ja jetzt auch nur noch zum Follower degradiert worden, weil den habe ich nämlich zwischen Weihnachten und Neujahr angerufen, habe nie einen Rückruf bekommen, wollte mal fragen, wie es ihm geht. Aber ist kein Problem, ich kriege ja Updates, wenn ich bei Instagram bin, also von daher geht's.
Ich wollte dir gerade sagen,
da muss er sich um einen neuen Motor kümmern.
Nikolai, gerade wollte ich dir sagen, ich wollte mich schon längst bei dir melden.
Ja.
Nee, alles gut, ich freue mich, wieder da zu sein.
Nikolai, ich glaube, Vorfreude auf diese Saison ist wahrscheinlich riesig nach dem letzten Jahr, oder?
Ja, sehr groß, ja, auf jeden Fall. Ich freue mich extrem darauf, auf das Jahr 2025. Ich will immer die Saison sagen, aber die hat ja schon angefangen in Australien. Ja. Einfach Riesenvorfreude auf das, was kommt. 2024 war ein extrem wichtiges Jahr mit sehr viel positiven Dinge, die passiert sind, extrem viel Fortschritt, spielerisch, als auch eben menschlich und mental, was eben das Spielerische im Mentalen angeht. Und deshalb freue ich mich jetzt auf Dubai, erstmal ein paar Tage Vorbereitung. Die Offseason war ja zugegebenermaßen jetzt nur 3 Wochen. Deswegen habe ich jetzt mich auch entschieden, einen Ticken später runterzufliegen. Und dann in Ras Al Khaimah geht es schon wieder los, nächste Woche. Ist ja tatsächlich jetzt Montag, ja, ist ja nächste Woche schon.
Ja. Ah, stimmt, die anderen sind alle schon fleißig am, sind wir wieder bei Social Media, am Posten, hier auf der Range, da auf der Range, immer schön fleißig schon am Trainieren, beziehungsweise andere, und da kommen wir jetzt kurz nochmal zu Flo und zu seinem Wochenende, warum warst du kurz in Hawaii?
Haben die da eine Brücke gebaut dahin?
Ja, genau, richtig, ich habe dann die,
hast du gerudert?
Die A8 wurde einfach mal weitergeführt.
Nein, du hast kommentiert, ja. Um es kurz abzubiegen.
Genau, ich habe kommentiert, die Sony Open in Hawaii. Da hatten wir ziemlich knackige Zeiten, Freitag und Samstag um 1 bis 4.30 Uhr in der Nacht und dann 22 bis 2 am Samstag und gestern dann nochmal 22 bis 3 wegen dem Stechen.
Das muss doch richtig abfaschen als Kommentator, wenn die dann auch noch ein Stechen haben um 2 Uhr nachts.
Ja, genau, Arschlöcher, ey.
Mein Gott.
Aber es war ein geiles Turnier, muss ich sagen. Also es war echt cool. Also es ist ein etwas, wie soll ich sagen, es war ein ungewöhnliches Turnier. Normalerweise ist der Abstand zwischen dem Sieger und denen, die eher hinten im Feld sind, deutlich größer, auch was den Cut anbelangt. Also wir reden da ja immer von dieser berühmten 10-Schlag-Regel, die es dann da irgendwo gibt zwischen Cut und dann Führenden. Das ist bei der Sony Open nie so gewesen und bis kurz vor Schluss waren echt bis zu 20 Spieler noch irgendwie in Schlagweite. Also es war die ganze Zeit ziemlich spannend und wenn ihr mich gefragt hättet, ich hätte nie gedacht, dass einer von den beiden, JJ Spawn oder Stefan Jäger, am Ende dann nicht irgendwie im Rahmen eines Stechens oder vielleicht All Out da an der 18 da um den Sieg mitspielt. Am Ende haben die beiden das Stechen verpasst. Also das ging alles ziemlich schnell. Nick Taylor da wieder mit seiner Chip-In-Geschichte zum Eagle, was er schon in Kanada gemacht hat, im Stechen gegen Tommy Fleetwood. Nico Echeverria, geile Up-and-Downs, jeweils an der 17 und der 18 aus dem Bunker. Also es war schon echt cool, es war aufregend, hat mich wachgehalten und tolles Golf haben wir da gesehen. Aber jetzt bin ich auch happy, dass ich diese Woche die Chance habe, wieder einen einigermaßen normalen Schlafrhythmus zu finden.
Was machst du, wenn du dann nachts in so ein Loch fällst und total müde bist, weil du bist ja einfach alleine? Du hast ja niemanden, der dich mal kurz ohrfeigen kann, dass du wieder wach wirst.
Ja doch, also ich tausche so irgendwie so komplett unqualifizierte Kommentare und Witze mit unserem Playouter aus.
Ach so.
Also ich arbeite da ja mit einem Typen zusammen, der das Ganze irgendwie so technisch regelt und dann dissen wir uns einfach nonstop, um uns wach zu halten.
Nachdem wir letzte Woche unsere Folge rausgehauen haben, war dann der erste Spieltag in der TGL, also dieser Indoor Golf League von Tiger Woods und Rory McIlroy. Flo hatte es mit Pauken und Trompeten hier im Podcast angekündigt, dass Sky, der übermächtige Golfsender,
richtig,
die Rechte sich gesichert hat für, ja, 10,50 €. So, und dann, genau, bin ich natürlich nach Hause gefahren und habe nochmal kurz nachgehört und habe dann festgestellt, Moment mal, wir haben gesagt, die Liga geht am Dienstag los und im Podcast erzählen wir, man kann es auf Sky gucken am Mittwoch. Zeitverschiebung kann nicht mehr als 24 Stunden sein, da stimmt irgendwas nicht. Dann habe ich mich trotzdem gefreut, Mittwoch, 18 Uhr, ich knall mich auf die Couch, mach Sky Sport Golf HD an und denk so, hä? Das habe ich doch alles schon auf TikTok, Instagram und Facebook gesehen. Selbst auf StudiVZ habe ich den Schlag schon gesehen. Das ist doch die gleiche Scheiße wie gestern. Und dann habe ich festgestellt, huch, das ist ja gar nicht live bei Sky.
Was hast du dann realisiert, ey, nachdem du all die Schläge gesehen hast und jetzt dann gleich nochmal siehst?
Jetzt doch mal im Ernst, man kann doch sowas nicht aus der Retorte bringen. Es muss doch Liggity live kommen, Mann. In der heutigen Zeit.
Ich habe keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt, dass das jetzt das erste Event war und wir erst in kürzerer Zeit davor die Rechte erworben haben.
Ach so.
Das kann ich dir nicht so wirklich sagen, aber am Ende sind wir doch alle froh, dass wir auf Sky diese Liga gucken können.
Nico, hast du was gesehen oder gar nicht?
Tatsächlich nur die Social Media Snippets hier und da mal gesehen.
Wie ist denn euer erstes Resümee so?
Ja. Also, technisch
okay, danke,
gesehen.
Zille, jetzt Nico.
Nein, technisch gesehen ist es überragend. Also diese riesige Wall, dieses Grün, die ganze Technik, Milliarden Kameras. Aber gefühlt hatte ich das Gefühl, dass ich nach 20 Minuten angefangen habe zu überlegen, was kommt denn noch heute Abend im Fernsehen? Weil sich ja an dem Setting an sich, ja, okay, die Bahnen ändern sich in der Simulation. Das Grün dreht sich und so, aber irgendwie so richtig übergeschwappt ist es noch nicht. Du hast die Zuschauer nicht richtig gehört. Zwischendurch kamen irgendwelche englischen Werbespots im Hintergrund, die irgendwie, keine Ahnung. Also es war ein bisschen, ja. Also um das 2-3 Stunden zu gucken, muss, finde ich, ein bisschen mehr passieren. Aber vielleicht bin ich da einfach auch zu verwöhnt, keine Ahnung. Also ich fand's cool, aber ich glaube, irgendwas fehlt. Irgendein Gewürz muss da noch rein. Irgendwas Entertainiges, keine Ahnung. Das, selbst die Interviews mit den Spielern, also dass die ganze Zeit ja auch ein Mikrofon umhängen haben und es, Tiger saß dann im Kommentatorenblock oder auch Rory war mal dabei und dann reden die ja miteinander und so. Das war ganz nett, aber irgendwie ist nach einer Viertelstunde die Geschichte erzählt. Mein Gefühl. Aber vielleicht, das ist ja das erste Ding gewesen. Vielleicht werden sie jetzt nochmal ein paar Meetings machen und vielleicht nochmal was verändern oder so. Keine Ahnung.
Ich glaube, eine große Herausforderung bei so einer Sache, was die Kommunikation unter den Spielern anbelangt, ist, also wenn man am Anfang so drüber redet und ich meine, alle, die daran teilnehmen, die haben ja dann irgendwann mal gemeinsam beim Abendessen, Mittagessen oder was auch immer darüber geredet, wie geil wahrscheinlich dieses Format ist und wie lustig das sein könnte, wenn man sich da die ganze Zeit Sprüche drücken kann. Aber sobald da das Mic dran ist, machst du eben diese Sprüche nicht mehr.
Ja.
Dann glaube ich,
wieder im Tunnel.
Dann verliert es einfach dieses Gewürz, wie du gesagt hast, ja. Weil du halt einfach ganz genau weißt, die Dinge, die ich normalerweise den Jungs hier jetzt an den Kopf werfe, darf ich hier auf nationalem Fernsehen nicht sagen, ja.
Und man darf ja auch nicht die Spieler überschätzen, sage ich mal, was ihre Fähigkeit betrifft, zu entertainen. Weil am Ende sind das, ich meine, das sind wahnsinnig gute Golfer, aber das ist genauso, wie wenn du von Rory verlangst, dass er politisch sinnvolle Sachen von sich gibt. Also, die können super Golf spielen und die sind auch, die meisten sind ja relativ sympathisch, aber das sind jetzt keine Entertainer, die eine Arena zum Kochen bringen können.
Okay.
Nur weil die ein Mikro um den Hals haben, heißt das ja nicht, dass die witzig sind und dass die entertainen können. Und also, Jens, ich sehe es ähnlich wie du. Ich fand den Ansatz auch cool. Ich glaube, bei diesem Thema Zuschauer, ich hatte witzigerweise ein Gespräch, ich habe mich mit Kathi unterhalten, eurer Mitkommentatorin, Niederlöhner inzwischen heißt sie ja, Kathi Böhm ehemals, und da hatten wir ein bisschen drüber geschrieben, wie wir es so fanden, und ich glaube, ein Thema, das ist mir dann aufgefallen, ich meine, das war das erste Mal, dass diese Arena quasi richtig in Action war, und die Zuschauer bei so einem ersten Mal setzen sich wahrscheinlich schon hauptsächlich aus Sponsoren und VIP-Gästen zusammen und berühmten Persönlichkeiten. Das sind jetzt nicht die biertrinkenden Ultras von nebenan, wahrscheinlich. Das heißt, also ich könnte mir schon vorstellen, dass in den nächsten Ausgaben, kommt drauf an, was kosten da die Tickets, das ist natürlich auch eine Frage, keine Ahnung, aber dass in den nächsten Ausgaben das Publikum etwas feierwütiger sein wird, einfach weil dann, ich sag mal, die VIP-Gäste bedient sind, die waren jetzt da mal da. Das könnte ein Grund sein und ich glaube, was natürlich auch nicht dazu beigetragen hat, war, dass das halt so ein eindeutiges Ergebnis auch war. Ich meine, da war ja, das war ja so schnell klar, wer da gewinnt. Und also das war schon so ein sich erstmal zurechtfinden der Spieler plus ein eindeutiges Ergebnis, sodass das Match an sich nicht spannend war, plus etwas verhalten agierende Zuschauer. Ich sehe es wie Jens, von der Technik war ich auch sehr beeindruckt. Und es ist ja eben dieser, also Full Swing nennt sich das ja, ne, diese Simulationssoftware.
Ja.
Und ich meine, dieses drehende Grün, da hast du ja auch gemerkt, wenn die dann so ums Grün so gechippt haben und der Rasen um dieses bewegende Grün ist ja auch Kunstrasen und kein echter Rasen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Und da hast du schon gemerkt, dass die Spieler da etwas Schwierigkeiten haben, das einzuschätzen, weil es reagiert halt anders, der Boden drunter ist trotzdem irgendwie härter. Ich meine, wenn Shane Lowry dann irgendwie da seine Kurzspielschläge total falsch einschätzt und unterschnibbelt, und ich meine, Shane Lowry hat ein unfassbares Kurzspiel, dann weißt du schon, okay, das liegt jetzt nicht unbedingt an seinem fehlenden Skill, sondern eher daran, dass das halt, es ist halt was anderes, als vom Gras zu schlagen. Aber das ist so Dings. Aber ich würde gerne auch mal von Nikolai hören, auch wenn du sagst, du hast nur Social Media gesehen davon, aber so dieses Allgemeine, also was würdest du sagen, bei all dem, wie die Tourenwelt inzwischen durcheinander gerüttelt ist und bei all dem Chaos, das auch Liv gebracht hat und jetzt kommt so eine TGL da rein, glaubst du, das wird bleiben, solche Indoor-Sachen? Wird das mehr werden oder wie ist da deine Einschätzung?
Ja, prinzipiell bin ich erstmal ein großer Fan davon, dass überhaupt neue Formate ausprobiert werden. Ich finde, dass auch die Liv bei aller Unordnung, die sie irgendwie in die Golfwelt gebracht hat, ja auch viele positive Dinge gebracht hat, nämlich zum Beispiel, dass alteingesessene Touren, wie zum Beispiel die PGA Tour und die European Tour, mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt wurden, was einfach ihre Monopolstellungen anging. Ja, das muss man sagen, das gab es über Jahrzehnte. Ne? Man kann die Asian Tour vielleicht noch mal ein bisschen dazu zählen, aber die ist ja auch eher also deutlich drunter gewesen immer. Und dementsprechend fand ich es gut, dass jetzt mal auch andere Formate da reinkommen. Ich bin jetzt kein riesen Liv-Fan. Ne? Ich finde, man spielt um Geld, das ist schön, ne? Aber also für die Leute, die da spielen, mein Gott, ne? die Happy Days, alles gut. Aber trotzdem, du kriegst keine Weltranglistenpunkte, ob du jetzt irgendwie Zweiter, Zehnter oder Zwanzigster wird, ist ja zum Schluss kein Riesenunterschied, weil du kriegst eh keinen Weltranglistenpunkt und damit Major-Starts und was weiß ich oder Ryder Cup-Punkte. Dementsprechend, ja, muss man selbst wissen, ob man da spielen will. Was das Thema TGL angeht, es gibt ein sehr cooles Video oder mehrere sogar. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Marcus Brownlee, das ist einer der größten Tech-YouTuber weltweit, der auch Golfer ist, lustigerweise, und der sich mal ganz im Detail mit dieser TGL beschäftigt hat, und zwar mit dem technischen Aspekt. Und das ist wirklich unfassbar beeindruckend, was der da erzählt, was da an Technik drin steckt, was da gebaut wurde, nur um dieses Event überhaupt möglich zu machen. Also jemand, der da mal reingucken will.
Ich glaube, 600 so kleine Plattformen unter dem Grün, ne, die Ondulierung verändern. Da habe ich ein Video gesehen. Also das ist ja krass.
Der Platz, den sie da designt haben, der ist ja wirklich nur eine Abwandlung von demselben Grün sozusagen. Nur in, halt eben mal ein bisschen länger, dass man da in die Leinwand reinhaut, und mal ist ein paar drei. Und dann sitzt das Grün halt jeweils immer einen Ticken anders. Also sehr beeindruckend. Wie gesagt, grundsätzlich finde ich sehr gut, wenn auch andere... Ja, wenn einfach Golf für andere Zielgruppen attraktiver gemacht wird, als immer nur vier Runden Stroke-Play über 18 Loch mit einem Cut nach zwei Runden. So, ne, da gibt es eine Zielgruppe, die findet das total toll. Ja, und das sind auch diejenigen, die uns dann zum Beispiel auf den Touren verfolgen oder die selbst Clubmeisterschaften spielen und so weiter und so fort oder generell Turniere. Und es gibt aber auch eine gewisse Zielgruppe, die halt Liv total toll findet. Ich meine, guck dir mal das Event in Adelaide in Australien an, ne, von denen. Die sind komplett bescheuert, die Leute, die da hingehen. Aber die finden das halt super, weil die das zum Beispiel bei der DP oder sowas halt nicht machen könnten, so in der Form, weil das da gar nicht so angesehen ist, dass man da so laut ist und alles Mögliche aufs Grün schmeißt und was weiß ich. Auch die Leute versuchst du ja irgendwie abzuholen. Ich finde, bei TGL ist es halt jetzt eine andere Zielgruppe, die ich jetzt gar nicht genau definieren kann. Vielleicht könnt ihr das besser. Ja, aber es ist mal was anderes. Es hat mal was, es hat was total Innovatives, das so zu tun, wie sie es getan haben. Ist ja auch unfassbar teuer. Ja. Da sind große Namen drin involviert. Und ich glaube, dass das Grundsätzliche sein wird, so wie bei allen neuen Dingen. Man wird es nie beim ersten Mal perfekt machen.
Das ist klar, ja.
So, und das ist das, was Zille auch gesagt hat. Die werden sich zusammensetzen, die werden gucken, was ist gut gelaufen, was können wir noch besser machen, wie machen wir es besser. Und den Punkt, den Bernd da gesagt hat, das ist total super gewesen, weil da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Klar, da werden natürlich ganz viele VIPs gesessen haben, die weniger feierwütig waren. Einige vielleicht schon, viele vielleicht auch nicht. Und dementsprechend muss man sich jetzt mal anschauen, wie dann auch die nächsten Spieltage von der Tiger Golf League eben laufen werden. Aber wie gesagt, prinzipiell total super. Ob das bleibt, keine Ahnung. Die Zukunft wird es zeigen. Aber jetzt gerade ist es ein schönes neues Format, was Golf mal in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Licht zeigt. Also warum nicht?
Wie würde denn das Team von Nikolai von Dellingshausen heißen und wer wäre da mit drin? The Royals.
The Royals, ja klar, The Royals. Joey, klar.
The Royal Golf Club.
Oder Blue Blood.
Boah, das ist eine gute Frage. Ich denke mal im Podcast drüber nach. Zeige ich euch am Ende.
Ich habe noch so einen ganz kurzen Einwand, weil ich wollte das die letzten Folgen immer schon mal sagen und ich will es auch gar nicht großartig vertiefen und es soll auch nicht um Liv gehen diese Woche, aber was mir letztens mal aufgefallen ist, wen interessiert eigentlich noch John Rahm?
Guter Punkt.
Also ich meine, Dustin Johnson genauso, Brooks Koepka auch ein bisschen. Ich meine, Bryson macht's clever, ne? Weil er halt, ich meine, er ist im Moment einer der Namen, weil er halt einfach so viel Content macht und das ist am Ende auf YouTube und Social Media zurückzuführen. Er bleibt da halt interessant, deswegen ist er völlig außen vor. Aber John Rahm, finde ich,
ja,
ist, was die Wahrnehmung angeht, wirklich der große, große Verlierer von all dem. Ich meine, er ertrinkt in seinem Geld, das ist schon klar. Und er ist ja, das Ding ist, er ist ja kein schlechter Golfer nach wie vor. Aber im Moment, ich meine, kann natürlich sein, dass bei den Liv-Fans eher ein Riesending ist, aber John Rahm, wenn du dir überlegst, wo der war, der mit der beste Spieler der Welt, wo du sagst, boah, was für ein Brett, was für ein geiler Typ, wie gut der spielt, wie akribisch der ist und auf einmal interessiert es, also in meiner, interessiert es kein Mensch mehr.
Ja, aber es ist ja auch, also auf der DP World Tour oder der Challenger Wurscht, PGA Tour, werden die Spieler gefeiert. Also da wird ein Scotty Scheffler wird dann abgelichtet und abgebildet, auch im Social Media, was ja der Fan konsumiert. So. Bei der Liv geht es immer um diese komischen Mannschaften. Das ist ja das Neue. Das ist ja das, was auch, glaube ich, Jahre brauchen wird, bis da mal auch Merchandise-technisch irgendwie 300 Leute auf den Platz kommen, die dann die Hüte aufhaben von den Cliques oder so. Das ist ja das, womit wir in diesem Golfsport erstmal umgehen müssen, dass plötzlich so Mannschaften da sind. Und John Rahm ist halt Teil oder Captain einer Mannschaft, aber ansonsten halt nicht mehr. So, Ende.
Ja.
Und wenn er wieder beim Ryder Cup wäre, also überleg dir mal, wie viele Videos gab es von Rom zu den Spielern. Da hast du sie abgefeiert wieder, automatisch. Aber Liv ist halt nicht dieses Einzelding mehr, sondern Liv ist halt, da geht's halt um was anderes. Das ist, da steht der Spieler an sich als Einzelkämpfer nicht mehr im Vordergrund, finde ich. Und so wird es auch kommuniziert. Also ich finde zum Beispiel auch, heute Morgen habe ich irgendwas gelesen, da habe ich gedacht, oh, alt und grumpy mittlerweile. Ian Poulter hat irgendwie gepostet, ich werde immer gefragt, warum ich unterschiedliche Schuhmarken trage. Und dann kam so, ich kann spielen und tragen, was ich will, weil ich keine exklusiven Verträge mehr habe. Da habe ich gedacht, vielleicht will dich auch keiner mehr richtig sponsern, keine Ahnung. Aber er hat so richtig abgeledert, so, ich darf die Schuhmarke tragen, die ich will, lasst mich in Ruhe. Aber auch da ist ja der Hype so completo tutti weg. Oder Sergio.
Ja, oder Lee Westwood.
Die ganzen alten Helden haben eigentlich, finde ich, so Öffentlichkeitsthemen sind weg. So dieses.
Ja, weil sie es auch überhaupt nicht mehr nötig haben.
Ja, klar.
Die müssen es einfach nicht tun und freuen sich wahrscheinlich, dass sie nicht mehr tun müssen nach Jahrzehnten von ich muss hier auftauchen, ich muss hier den Vertrag erfüllen, ich muss das machen. Deswegen, wie gesagt, also das kann man ihnen auch gar nicht verübeln, ne, dass sie sagen, ey, cool, ey, die Kohle kommt auch so rein. Ich spiele da meine drei Ründchen ein paar Mal im Jahr und ich muss nicht mehr eben die Footjoy-Schuhe tragen und ich muss nicht mehr hier
ja,
und
da.
Und
also ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, so für euch Einzelsportler ist das mit dem Ego, glaube ich, schon dann so ein Ding, oder? Also
ja.
Wenn du dann plötzlich...
Nikolai, wie ist das denn mit dem Ego so?
Was ist denn mit diesem Ego?
Was ist denn da?
Ja, ich... Ja,
ist ja klar, ist, als ist Einzelsportler,
ein,
oder nicht?
Ja, klar, also, ist das Ego, klar, ich meine, ein gewisses Ego brauchst du. Auch wenn ich gerne die Bücher vom Ryan Holiday lese über den Stoizismus. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt. Das ist eine von ihm, heißt dein Ego ist dein Feind. So, das habe ich auch mal gelesen. Kann ich zum Teil mit nachvollziehen, aber gewisses Ego brauchst du einfach, wenn du da draußen unterwegs bist. Ne? Jetzt kein, es gibt natürlich so Ego und es gibt so Ego. Ja? Es gibt ja immer Unterschiede. Aber als Einzelsportler in gewisser Weise, finde ich zumindest, brauchst du es. Ich finde, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema, was eben auch die ältere Generation, auch vor allem so John Rahm und sowas angeht. Die DP World Tour hat ja gerade, das habt ihr ja sicherlich mitbekommen, wieder einige der Spieler zurückgeholt und die Kategorien reinstated, nennt sich das. Das heißt, die haben ihre Strafen bezahlt, die sie zum Teil zahlen mussten, und dürfen jetzt wieder DP World Tour spielen in ihren Kategorien. Ich glaube, es sind insgesamt
10. Ist das geil?
Ja.
Also ist das geil, dass die gleiche Kategorie wieder kriegen, ohne dass sie die erfüllt haben?
Ich finde es prinzipiell gut für uns, weil es gibt ja im Moment eine Entwicklung, die, sagen wir mal, für die DP World Tour auf der einen Seite für uns Spieler natürlich ganz schön ist, wenn man da hinkommt, auf der anderen Seite halt auch wieder nicht so gut ist, weil jedes Jahr ja 10 unserer Top-Jungs auf die PGA Tour wandern. So, das heißt, im Laufe der Zeit werden unsere Felder in dem Sinne immer schwächer, auch was die Weltrangliste angeht. Und von den 10 Leuten, die weggehen, sagen wir mal, 5 halten davon ihre PGA-Tour-Karte. Jetzt weiß ich ja noch nicht, das müsste man über einen längeren Zeithorizont sich angucken. Aber sagen wir einfach mal, nehmen wir mal an, 5. Das heißt, am Ende des Jahres kommen vielleicht 5 zurück, vielleicht geht aber auch der eine oder andere auf die Korn Ferry und versucht es darüber wieder auf die PGA-Tour zu kommen. Das heißt, wenn wir jetzt ein paar von den LIV-Spielern bekommen, könnte es uns helfen, wenn die gut spielen, wieder in der Weltrangliste nach oben wandern, dass unsere Strength of Fields wieder nach oben gehen. Die werden sich natürlich jetzt nicht irgendwie Kenia als Event aussuchen. Nichts gegen Kenia, aber ist halt jetzt auch nicht so attraktiv, da runter zu fliegen. Sondern die werden dann die Top-Events spielen. Rolex-Events, vielleicht ein Irish, vielleicht irgendwelche National Opens mal, wo sie Antrittsgeld bekommen und so weiter und so fort. Aber prinzipiell finde ich es gut, dass sie die Leute zumindest zum Teil wieder zurückgeholt haben. Auch einfach, weil ich mir denke, wenn die PGA Tour sowieso unsere Spieler schon holt und ihre Policen so unfassbar strikt sind, was das Thema angeht, du darfst dann über Jahre nicht mehr bei uns spielen und so weiter und so fort, lass doch die PGA Tour machen, was sie will. Das ist doch nicht unser Problem. Ja, wir können gerne ein paar Spieler zurückholen, schauen, wie das funktioniert. Aber prinzipiell finde ich die Idee erstmal gut, dass die DP World Tour versucht, sich wieder ein bisschen aufzuwerten.
Aber man merkt schon, ist alles so ein bisschen Friede ist eingekehrt, ne? Also ich meine, wenn wir überlegen, dass wir über diese Themen hätten wir vor 2 Jahren so, wären wir jetzt so zusammengeschaltet gewesen, hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen anders gesprochen. Finde ich gut. Also das hat man sich so ein bisschen aneinander gewöhnt und man fängt jetzt an, damit zu spielen. Also im Rahmen der Möglichkeiten. Jetzt kommen Spieler zurück von der LIV-Tour. Da hättest du vor 2 Jahren noch überlegt, okay, welcher Spieler der DP World Tour zieht den hinterm Zelt in die Ecke und zieht ihm mal die Nase lang. Aber das ist jetzt vorbei. Das finde ich auch gut. Also ich fand es auch immer noch überragend, einfach aus Fansicht, dass zum Beispiel dann Martin Keimer in München auftiet. Was vor 2 Jahren ja undenkbar gewesen wäre. Oder zu der Zeit damals, als es mit LIV losging, erinnere ich mich gerne noch an die Pressekonferenzen, wo Martin Keimer dann da saß und gedacht hat so, okay, Freunde, jetzt bleibt mal ganz entspannt. Und da war Panik. Also da war richtig spürbar, hier Star Wars. Darth Vader ist auf der anderen Seite vom Mikro und im Publikum sitzen die irgendwie die netten Fragen stellen. Und das ist zum Glück jetzt irgendwie mal ausdiskutiert bis zum gewissen Punkt. Und dieser Hass ist raus und jetzt kann man mal arbeiten. Und im Zentrum steht wieder der Sport, finde ich. Ein bisschen mehr zumindest. Aber gut, wir müssen gucken, wo die Reise hingeht. Haben wir schon 1000 Mal hier im Podcast auch durchdiskutiert. Bryson, Flo, du hast es vorhin gesagt, unser Held im Internet, also muss man ja sagen, macht viel, tut viel. Und seine neueste Idee war jetzt wir haben letztes Mal überlegt, was kommt jetzt nach diesem Hole-in-One-Ding über sein Haus?
Dann kommt halt noch ein Hole-in-One-Ding.
Na klar, noch ein Hole-in-One-Ding. Aber jetzt hat er halt einen Amateur eingeladen und hat gesagt, pass mal auf, gleiche Position, auch du spielst über mein Haus. Muss man sich auch mal trauen. So, okay, er hat ein paar Netze aufgestellt. Also
ich wollte fragen, hat er vorher seine Scheiben verstärken lassen?
Ja, er hat ein paar Netze wirklich hingestellt. Also es war ein bisschen abgesichert. Sieben Stunden hat er ihm Zeit gegeben, so viele Bälle zu schlagen, wie er auch nur will, über sein Haus, durch das Haus, was auch immer, um eben das Gleiche zu schaffen. Auch ein Hole-in-One zu spielen. Und natürlich, wie das so ist, ein bisschen was wurde auf den Tisch gelegt, $100.000, wenn er es schafft.
So. Aber was man auch dazu sagen muss, der Typ, der da mitgespielt hat, der war auch, also vom Schwung her hat man gesehen, der kann das auch einigermaßen. Also ich bin mir sicher, der Bryson, der hätte jetzt keine Ahnung, PEler-Absolvent von letzter Woche dahingestellt, sondern...
Er hätte nicht mich eingeladen.
Nee, wahrscheinlich eher nicht. Da ich
mein, K-Glas repariert. K-Glas.
Ja, genau, richtig. Du hättest die ganzen, sag ich mal, Gläser mal ordentlich getestet. Also der hatte schon ordentlichen Schwung, der hatte ordentliche Schläge gemacht und gut, 7 Stunden Zeit, das wusste ich jetzt nicht, aber ich meine, da kann man ja schon ein paar Bälle hauen.
So viel hat er nicht gebraucht, ne?
5 Versuche!
5 Schläge!
Der 5. Schlag war drin! Alter!
Ja, und was machst du jetzt mit der restlichen Zeit?
Naja, doppelt oder nichts? Kann man Geld die restliche zählen. Zeit ganz gut, genau. Geld zählen einfach. Aber ich fand's schön, weil Bryson hat sich quasi mehr gefreut als der Amateur selbst, dass das funktioniert hat irgendwie.
Der
hat
komplett gefeiert, ne? So gesehen.
Ja. Wahnsinn. Ich glaube, der hat den 7 Stunden noch geknuddelt einfach.
He is just one
der
of the people.
Der wollte gar nicht von seinem Hals weg.
Hm? Er ist einer vom Volk, Bryson DeChambeau.
Finde ich schon.
Ja, sagt er
also
ja auch
so
immer.
Wie er rüberkommt, finde ich den überragend, den Typen.
Er sagt ja auch immer, dass er es genau so machen will. Ne? Also er sagt irgendwie, ich suche diesen Bezug zu den Leuten. Auch nach seinem Sieg bei der US Open, da hat er gefühlt einmal gesagt, okay, jeder darf mal hier die Trophäe in die Höhe halten und ein Bild machen. Also hat er einmal rumgegeben bei den ganzen Zuschauern. Und er sucht auch wirklich immer wieder die Verbindung. Er sucht auch immer das Publikum, will das mit einbeziehen. Das ist ihm ganz, ganz wichtig in allem, was er tut auf dem Golfplatz, aber eben auch auf YouTube.
Wenn jetzt solche Sachen im Netz kommen, ich meine, Nikolai, du bist noch in Amt und Würden, du bist da noch auf der Tour unterwegs. Bist du dann so ein bisschen auch angefixt und überlegst, was kann ich denn da jetzt in diesem Internet machen oder ist dir das relativ wurscht?
Nee, natürlich. Also ich bin ja generell dem ganzen Thema relativ zugeneigt oder ziemlich sogar. Also ich bin gerne da auch kreativ und versuche da irgendwie neue Ideen mal zu finden und auch mal hier und da ein bisschen einfach vielleicht auch mal einen neuen Weg zu gehen, in Anführungszeichen neuen Weg. Aber zumindest finde ich, ist Social-Media-Arbeit einer der Pfeiler irgendwie, auf dem so eine Marke halt aufgebaut wird. Also ich sehe mich als natürlich Chef meines eigenen Unternehmens, ne, was in dem Fall mein Golfspiel ist. Aber da gehört natürlich auch eine gewisse Arbeit nach außen dazu. Priorität Nummer 1 ist immer das Golfen, aber es ist halt nicht alles. Ne? Und es wird halt von Marken, potenziellen Sponsoren und so weiter, Klammer auf, der Markt ist ja jetzt für Golfer in Deutschland nicht so besonders leicht, Klammer zu, natürlich als ein Muss angesehen, dass man zumindest das Following, was man hat, dann auch bespielt oder versucht, ein bisschen aufzubauen. Also ich werde jetzt nie in irgendeiner Weise wie eine Beauty-Bloggerin oder sowas oder jemand, der irgendwie im Fitnessbereich unterwegs ist, da hunderttausende Follower haben oder sowas. Aber das ist auch gar nicht notwendig, weil zum Schluss kommt es eher auf die Qualität der Follower an als auf die Quantität. Aber natürlich, ne, ich finde, Bryson macht es super. Ich gucke ihm auch selbst gerne zu und finde es echt klasse, was er sich da... Gut, er hat natürlich ein riesen Team auch im Hintergrund. Das macht das Ganze ein bisschen leichter, ne, wenn da immer einer mit der Kamera rumläuft und quasi deinen Tag filmt, so ungefähr. Dann wird es geeditet und dann wird es hochgeladen. Aber er gibt sich extrem sympathisch. Ich finde, er ist in der Außenwahrnehmung wahnsinnig nach oben gegangen dadurch. Was natürlich ihm und seiner Marke und seinen Fans total gefällt. Und da wird er auch sicherlich ganz, ganz viele neue mit gewonnen haben. Aber ja, also auf jeden Fall guck ich, was ich da machen kann und was man da eben auch für sich selbst draus ziehen kann. Und diese Nahbarkeit ist ja gerade das Wichtige. Und ich finde, das macht er ja sehr gut. Ja, und das ist auch etwas, was vielleicht was gar nicht so richtig bewusst ist, aber vielleicht Bernd, Flo, ihr könnt es vielleicht bestätigen, ist oft so dieser Respekt davor, irgendwie einmal was zu fragen, also jetzt mich was zu fragen oder euch, dich und dich, Flo und Bernd, früher, wenn Leute quasi dich sehen und du spielst so unfassbar gut Golf und denken immer so, dieser Bernd Ritthammer, boah, krass, ne? Kann ich dir jetzt irgendwas fragen, kann ich den ansprechen? Und das Social Media ist oft so das, was quasi diese Nahbarkeit ein bisschen mehr schafft und das Ganze einfach, ja, du zeigst dich ein bisschen mehr als Mensch, du zeigst mir hier und da ein paar Outtakes, der Bernd macht seine Challenge hier und so weiter und so fort. Das ist ja was Schönes, ne? Das holt die Leute irgendwie ab und schaffst eine gewisse Nahbarkeit damit und das ist, glaube ich, etwas, was auch für uns einfach wichtig ist oder für mich jetzt persönlich. Dass man einfach als Mensch auch wahrgenommen wird und nicht nur als
Maschine,
dieser Golfer.
Als Golfermaschine.
Nicht nur als Trump.
Maschine. Maschine ist ein gutes Stichwort. Wir wollen, dass ihr da draußen zu Maschinen werdet, beziehungsweise Flo und Bernd haben ja monatelang sich zusammengesetzt und haben überlegt, was können wir euch da draußen eigentlich noch mit auf die Golfreise geben. Und das große Ziel ist, dass Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil es können ja wirklich nicht alle Clubmeister, Meisterin werden, weil das geht ja nicht. Da kann ja immer nur einer werden. Aber wir wollen versuchen, euch da draußen fit hinzukriegen. Wie ist doof, weil ich kann da überhaupt nicht groß helfen. Aber Flo und Bernd werden euch jede Woche begleiten. Wir haben bis heute immer noch keinen Namen für diese Benchmark. Race to Clubmeisterschaft.
Road to Clubmeisterschaft.
Was auch immer. Aber jede Woche gibt es ein Thema. Oder jeden Monat gibt es ein Hauptthema und jede Woche wird das so ein bisschen aufgedröselter dargestellt. Letzte Woche hat Bernd euch geholfen, diese Woche ist Flo dran. Ne?
Und das auch noch zum Thema Fitness. Ui, das wird lustig.
Ach, das verstehe ich ja gar nicht. Ihr habt mir immer erklärt, Flo war der Faule und Bernd war der Fleißige.
Vielleicht hätte ich den ganzen Januar übernehmen
sollen. Genau, das wäre ich der Beste.
Nach dem Januar geht es ja quasi um die physische Ertüchtigung.
So.
Aber wir sind demokratisch, wir machen es immer abwechselnd.
Flo hat auch gut abgelesen von dem
Text.
Ja,
total gut.
Also, nächster Step, einige Tipps jetzt von Flo und dann können wir danach gemeinsam nochmal drüber sprechen. Und vor allen Dingen kann auch Nikolai sagen, ob das eigentlich Sinn macht, was der da erzählt.
Da freue ich mich. Und nun, macht euch bereit für die neue Rubrik mit dem Titel
Wochenquickie.
Dass du mal wieder in diese Richtung denkst, ist ja klar. Es sind kurz.
Du musst doch nicht immer gleich an das eine denken. Das war gar nicht so gemeint. Wir können auch Quickie der Woche machen. Wir wollen ja die Leute zur Clubmeisterschaft ready machen. Race zur Clubmeisterschaft, Road zur Clubmeisterschaft, das ist die Straße zum größten Vereins-Championship.
Genau, die Straße zur Vereinsmeisterschaft.
Das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen.
Also jetzt kommen wir dann mal zu den sportartspezifischen Übungen, also die Dinge, die wir machen müssen in den einzelnen Bereichen, um dann wirklich die PS auf die Straße zu kriegen. Auf der einen Seite haben wir Mobilität. Da eignen sich vor allem diese Übungen wie eine liegende Schraube. Also wir legen uns auf den Rücken und verdrehen Oberkörper gegen den Unterkörper jeweils in beide Richtungen.
Dein Bein ist verdreht!
Oder das gute alte Hund-Katze-Spiel. Also den Rücken durchstrecken und wieder durchsacken lassen. Für die Yogis ist das bekannt als den herabschauenden und den heraufschauenden Hund. Und dann kommen wir als nächstes zum Thema Kraft. Jede Variation der Kniebeuge ist hier sehr sinnvoll, weil es ist die Voraussetzung für die kinematische Kette, die wir brauchen, um da ordentlich PS unten anzubringen. Unterarmstütz ist auch eine der wichtigsten Übungen, weil das sorgt dafür, dass wir aus diesem Unterkörper heraus die Kraft in den Oberkörper reinkriegen. Und dann brauchen wir zu guter Letzt natürlich auch noch Kraft in den Armen. Und da eignen sich so Übungen wie Klimmhang. Ich hänge mich einfach an eine Stange dran und bleib da einfach dran hängen. Mal schauen, wie lange ihr es durchhaltet. Oder die guten alten Farmer Walks. Dann nehme ich Gewichte, nehme sie links und rechts in die Hand und laufe einfach mal ein paar Meter. Und ihr werdet sehen, nach einiger Strecke ist es schon ordentlich anstrengend. Koordination und Geschicklichkeit. Das ist die dritte Rubrik. Da eignen sich diese Step Drills nach Dr. Kwon. Das ist dieses Prinzip Schritt vor Schwung, dass man erstmal die Masse bewegt, bevor dann der Schlägerkopf hinterherkommt. Das geht in beide Richtungen, vom Setup weg sowie in den Schlag wieder rein. Und am Ende brauchen wir auch noch eine gewisse Geschicklichkeit und da eignen sich Übungen wie variables Training oder differenzielles Training. Ein Beispiel ist, ich lege den Ball auf den linken Fuß und versuche mit den Siebeneisen zu treffen, vom rechten Fuß versuche da mit den Siebeneisen zu treffen oder auch mal zu weit weg oder zu nah dran. All diese Dinge sind wichtig, damit wir am Ende den Ball so richtig nach vorne peitschen können.
Da ist schon ganz schön viel Holz drin, muss ich sagen. Muss man vielleicht hier und da nochmal zurückspulen, dass man nochmal hinterherkommt, wenn man selber trainieren will. Aber hatte das jetzt irgendwie für dich Sinn, Nikolai, was du da gehört hast?
Sag bitte nein.
Einfach nein.
Nein.
Kompletter Schwachsinn. Nee,
es ist wunderbar. Also wenn die Frage ist natürlich jemand, wen es jetzt gerichtet, ne? Wenn jemand jetzt gerade also so gut wie kein Fitness macht, dann finde ich, ist das wunderbar, dass man überhaupt mal einen Überblick bekommt über das, was man überhaupt mal machen kann, um irgendwie seinen Golfschwung vielleicht zu verbessern, zu stabilisieren, um überhaupt fit zu werden für die Clubmeisterschaft. Ich würde vielleicht noch ein bisschen Cardio reinnehmen.
Ach, weil Cardio.
Die Clubmeisterschaft, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist natürlich...
Cardio und Salat, oder?
Nikolai, keiner hat Bock auf Cardio, lass stecken, Alter.
Nö, also... Wie gesagt, ich würde noch ein bisschen Ausdauer reinnehmen, weil so eine Clubmeisterschaft, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind doch einmal 36, einmal 18 Loch oder umgekehrt.
So ist eine Art, aber kann man natürlich auch mit Kart bewältigen.
Wir reden doch über ambitionierte Golfer hier.
Tee-Time-Hörer erkennt man am Kart.
Genau.
Das sind die unsportlichen Idioten, die immer nur auf der Couch rumliegen und Chips in sich reinballern.
Wir könnten eigentlich mal da, gute Merch-Idee, wir könnten ja als ersten Merchandise-Artikel von Tee Time, könnten wir einfach so große Sticker machen. So ein runder Sticker, den man auf seinen Buggy kleben kann. Ich höre Tee Time. Und ich mach kein Cardio und höre Tea Time oder sowas.
Ich höre Tea Time, ich mache keinen Sport.
Genau. Ja. Dazu noch eine kurze Sache. Ich glaube, Flo, die haben wir auch gar nicht jetzt in den Trainingstipps erwähnt. Und das ist, glaube ich, das, was Leute allgemein, wenn sie an Training denken und an Fitness, was auch so demotivierend ist, nämlich man hat ja immer das Gefühl, man muss da wirklich stundenlang investieren, damit was rauskommt. Und nein, natürlich nicht. Also Consistency, Leute, ne? Consistency schlägt immer Intensität. Das heißt, jeden Tag oder 4-5 Mal die Woche ein bisschen was. Und wenn es nur 10 Minuten sind, wenn man dann ein bisschen Beweglichkeit macht, naja, ist doch besser, Jens.
Ja.
Du bist doch genau die Zielgruppe. Ne.
Genau. Deswegen die Reaktion, ganz einfach.
Ja, aber es ist doch, schau mal, was ist besser umzusetzen? 5-mal die Woche 10 Minuten, 15 Minuten oder 1-mal die Woche 1,5 Stunden im Fitnessstudio?
Das kommt immer auf die Woche an.
Ja, aber ich sag mal so, ich glaube, wenn ich wirklich jetzt mal den ganz stinknormalen Golfer nehme, man muss solche Dinge, wenn man sie ernsthaft betreiben will, du musst die ja maximal praktikabel machen.
Ja.
Und wenn das schon damit losgeht, dass man eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft braucht und dass man da hinfahren muss, dann kannst du davon ausgehen, dass es bei 4 von 5 Leuten nicht funktioniert auf Dauer.
Das ist richtig.
Das heißt also, sollte vielleicht, wenn man sich das immer schon überlegt hat, ich würde gern, vor allem jetzt, wenn wir um Fitness reden, ich würde das gern machen, aber irgendwie, ich kriege einfach meinen Arsch nicht hoch oder es ist mir einfach zu anstrengend, ich habe keine Zeit, dann überlegt euch mal, wie ihr ein super kompaktes Programm mit wenig Equipment irgendwo zu Hause machen könnt. Und dann schafft Gewohnheiten. Das ist, wie war das irgendwie, 60 Mal muss man irgendwas machen, um eine Gewohnheit rauszubilden. Also so funktioniert das. Und lieber ein bisschen häufig als sehr, sehr viel selten.
Und wenn jemand Fragen hat zu dem Programm, dann einfach schreiben. Dann können die Fitnessathleten hier euch da gerne noch ein bisschen helfen. Nikolai, morgen geht der Flieger, hast du gesagt. Was ja viele immer so ein bisschen interessiert, um jetzt nochmal ein bisschen den Blick hinter die Kulissen eines Profisportlers zu haben. Wie packst du? Was packst du? Wie sind deine nächsten Wochen organisiert? Wie funktioniert das? Weil du lebst ja jetzt aus dem Koffer. Wie so oft.
Ich lebe jetzt aus dem Koffer, exakt. Also ich kann natürlich nicht für 3,5 Wochen Gepäck mitnehmen. So, das heißt, was ich jetzt mache, ich habe die ersten Tage in Airbnb, wo ich bin, und ich packe in der Regel, je nachdem, ob ich die Möglichkeit habe, irgendwo zu waschen, das habe ich im Nahen Osten jetzt ziemlich viel, da werde ich so für 8-9 Tage ungefähr Sachen packen, damit ich so ein bisschen Backup habe, ne, sollte ich mal nicht direkt irgendwo was gut gewaschen bekommen, und dann werde ich da einfach ein bisschen durchwaschen. Ich nehme in der Regel meine eigenen Riegel immer mit von zu Hause, und das ist dann immer, das sind dann so 1,5-2 Kilo an Riegeln, die dann doch so zusammenkommen oder sogar noch mehr. Also wirklich Wahnsinn. Ja, ich meine, ich muss für irgendwie, was sind das, 12 Turnierrunden plus Training plus Proberunden halt irgendwie Riegel mitnehmen.
Ach du Lieber.
Das ist irgendwie auch immer viel. Nee, aber ansonsten so das Übliche halt. Ne? Klamotten logischerweise, ich brauche nicht viele Pullover für da unten, das ist immer schön. Und dann habe ich auf jeden Fall, nehme ich mal 1-2 Waschpads mit. Ganz, ganz wichtig für die Waschmaschine. Und was habe ich noch dabei? Golfbag logischerweise. Dann habe ich meine Blackroll dabei. Ich habe mein eigenes Kissen dabei. Das ist so ein Blackroll-Kissen. Das ist ganz praktisch. Das kann man so ganz klein zusammenwursteln und dann in den Koffer packen. Und ja, wie gesagt, Fressalien habe ich gesagt. Sonnencreme ist wichtig.
8 Paar Schuhe
manchmal, wahrscheinlich. Nee, tatsächlich nur 2.
Ja, plus Sportschuhe, schätze ich. Ja,
genau. Dann kommen noch die Sportschuhe, damit ich das Programm vom Flo machen kann jeden Tag, 10 Minuten. Und dann geht's, ja. Und dann vielleicht noch meine Recovery Boots. Das kann sein. Also diese Kompressionsdinger kennt ihr vielleicht.
Du Lieber, sind dann schon am Ende. Wie viel Kilo hast du dann an Gepäck?
Zu viel.
Einfach zu viel.
Ja, ja, also nee, ich habe eigentlich gar nicht so zu viel. Das sind meistens dann so 23, 24 im Koffer, wenn ich jetzt auch die Riegel und so mitnehme. und dann im Golfgepäck bin ich in der Regel so bei 28 bis 30, je nachdem, ne, mit Bällen und allem. Und den Recovery Boots, ja, nein. Plus Handgepäck, das kommt auch noch. Aber das Gute ist, ich fliege jetzt mit Lufthansa und da habe ich einen Status. Und deswegen ist in der Regel das so, dass sie mir nicht irgendwie versuchen, dass sie sagen, sie sind aber viel zu viel mit dem Golfgepäck. So, ne? So, das kann nämlich schon mal Diskussionsbedarf geben.
Das heißt aber auch tatsächlich, weil du gerade sagst Bälle, also deine Bälle für die Turniere hast du jetzt schon alle dabei? Nee, du kriegst doch vor Ort nochmal welche,
nur
oder?
Fürs Training. Nur
okay.
Fürs Training.
Ja, okay.
Nur für die 4-5 Tage, die ich da unten bin. Weil dann kriegen wir in der Regel 3 Dutzend Bälle bei den Events jedes Mal.
Nikolai verliert schon immer ein paar Bälle in seinen Trainings. Das muss man vielleicht dazu sagen.
Da ist es ja auch erlaubt.
Gibt's jetzt. Ungefähr seit 2019 nicht mehr zusammengespielt.
Ja, eben.
Da hat sich vieles verändert.
Und weißt du, als Tourspieler ist es ja so, du gehst damit irgendwie aufs Chipping-Grün, schlägst damit mal 2, 3 Chips und dann sortierst ihn halt aus. Weißt du, dann kannst du ihn ja nicht mehr benutzen.
Ja klar, dann ist ja ein klasse E-Cup-Cut.
Ich lasse ihn einfach liegen.
Oval und bringt dann alles nichts mehr.
Wie ist denn, Nikolai, wie ist es denn, du hast eine Q-School, du hast eine Challenge-Tour-Karte. Was erwartest du denn so von der Anzahl an Turnieren? Also glaubst, also wie ist es denn inzwischen? Kann man das inzwischen besser planen oder ist es immer noch sehr, sehr wenig vorhersehbar, wie es halt früher auch war?
Nee, jetzt kann ich es planen. Also das, wenn ich mir die Last-Man-In-Liste angucke, die sagt ja wahrscheinlich auch noch was, oder euch beiden, von 2023, 2024. 23 zu 24 hat ja gar nicht gestimmt, aber da hat sich ja der Kalender auch total verändert mit viel mehr Pausen zwischen den Events, vor allem am Anfang des Jahres. Aber die Q-School, beziehungsweise die Challenge Tour, Entschuldigung, ist immer reingekommen, bis auf Rolex-Events. So, also dementsprechend, ich plane jetzt erstmal alles zu spielen außer Indien und schau dann, wo ich mal Pause mache zwischendrin. Aber im Moment sehe ich im Kalender überhaupt gar keinen Grund für mich, Pause zu machen. Das ist so gut gelegt. Wir haben in der Regel 2, 3 Turniere, 1, 2 Wochen Pause, 2 Turniere, 1, 2 Wochen Pause,
Mann,
2 Turniere.
Das, hör auf zu reden, das ärgert mich. Mich ärgert es ein bisschen, weil das war früher. Das hätte ich auch brauchen können mal.
Ja, aber gut, deswegen, aber jetzt, also ich gehe davon aus, dass ich natürlich, Dubai Desert Classic bin ich jetzt schon nicht reingekommen, aber ansonsten Rolex-Events nicht, dann werde ich die Amerika-Events natürlich bekommen. Mhm. Irish Open werde ich spielen können, das ist auch schon mal wichtig. Und dann ist danach ja BMW PGA und danach irgendwann Ryder Cup und das ist immer so gelegt quasi, man hat dann mal der längste Stretch an Turnieren, das ist glaube ich 5 Wochen am Anfang, da wo jetzt Tschechien rausgeflogen ist gerade und was ja vielleicht ersetzt wird, man weiß es nicht. Dann hat man wieder eine Woche frei, dann ist eine Woche wieder eine Woche frei, wieder 1, 2 Wochen, 3 Wochen, dann ist wieder 2 Wochen frei und irgendwie, also es ist echt sehr, für die Leute, die eine hohe Kategorie haben, extrem angenehm gelegt. Für die Leute, die, so wie ich, letztes Jahr eine Q-School-Kategorie haben, extrem unangenehm. Ja.
Was sind denn dein, also wenn ich jetzt mal nach Zielen fragen darf, ich weiß, man will sich ungern mit Ergebniszielen beschäftigen. Ich weiß, Nikolai, du bist ja auch, da kennen wir uns gut genug, dass du schon auch jemand bist, dem sehr, sehr klar ist, wie wichtig es ist, sich eher um Handlungsziele zu kümmern und um Dinge, die man beeinflussen kann, weniger um Ergebnissachen. Aber wir wissen auch, dass Ergebnisziele, große Traumziele, das sind, was einen motiviert und warum man das am Ende ja irgendwie macht. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist denn so, was würdest du denn gerne in deiner Karriere noch erreichen? Was ist denn so das Größte, was du dir vorstellen kannst? Also, was glaubst du, ist möglich und was würdest du gerne noch erreichen, bevor du irgendwann in Rente gehst? Das, was ja noch ewig dauern wird, hoffentlich.
Also, was für mich etwas wäre, was etwas ist, was so auf meiner Visionsliste steht, ist auf jeden Fall nicht nur Majors zu spielen, sondern auch bei Majors eben vorne mitspielen zu können. Das heißt natürlich, man muss sich dafür qualifizieren und so weiter und so fort. Das ist ja alles auf dem Weg dahin. Wenn ich jetzt so wenn ich jetzt mal auf die DP schaue, dann auf jeden Fall nicht nur einmalig, sondern konstant eben in den Top 50 zu spielen, die Tourfinale zu spielen und so weiter und so fort in den nächsten Jahren. Was die Handlungsziele angeht, du es ja erwähnt hattest, ist es jetzt gerade auf dem Weg, auf dem ich mich befinde, genauso weiterzumachen. Weil 2024 ein sehr, sehr, sehr wichtiges Jahr war. Vor allem nach 23 kommt, was ja ein extrem schweres Jahr gewesen ist. Und ich mich gerade echt auf einem sehr guten Weg sehe, was eben alles angeht. Und da möchte ich jetzt genauso weitermachen. Gute Entscheidungen treffen und eben das kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Und dann schauen, wo die Reise hingeht. Einfach überall wirklich das Beste zu geben. Und dann wird die Zukunft schon zeigen, ob irgendwie diese Vision erreichbar ist oder ob sie auch nicht erreichbar ist. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wird schön. Der Weg dahin wird schön.
Das klingt alles ein bisschen gelassener, kann das sein? Also, dass du ein bisschen, wie soll ich sagen, fokussierter, aber dennoch auch nicht so getrieben so. Das klingt sehr, also von außen würde man jetzt sagen, sehr vernünftig, aber ist ja ein Quatsch, das Wort. Aber wir haben ja ganz oft auch drüber diskutiert, wie stressig dieses Leben eigentlich ist, wenn es mal nicht so läuft. Also wenn du tatsächlich ja nicht genau weißt, bringe ich 10 Cent mit nach Hause, blöd gesagt, oder nicht, habe ich wochenlang kein Income, muss aber trotzdem meine Fixkosten bezahlen. Reisekosten, Caddy, alles, was eben dazugehört jede Woche. Ich habe immer gesagt, für mich wäre das der größte Stress aller Zeiten. Ich könnte da nicht eine Woche überleben in diesem Zirkus. Und deswegen ist es ja auch von der Kopfsache gerade bei euch dann so wirklich eine Herausforderung, da stabil zu bleiben. Aber so wie du sagst, Vorfreude, positiv reingehen und so weiter. Das klingt sehr gut.
Danke. Es ist auch eines der größten, eine der größten Veränderungen, die ich jetzt im letzten Jahr eben erlebt habe, ist wirklich diese Gelassenheit. Und es kommt sehr, sehr viel bei mir durch einen größeren Glauben auf der einen Seite an mich und meine Fähigkeiten, auf der anderen Seite aber auch durch einfach ein höheres Vertrauen. Und dass ich mich auch nicht mehr so sehr nur noch von meinen Ergebnissen definiere, sondern dass der Blick wirklich viel mehr auf den Prozess gewandert ist. Das klingt jetzt wirklich immer so ein bisschen abgedroschen, ne? Zum Schluss so, ja, du musst dich auf den Prozess fokussieren. Ja, aber zum Schluss ist es halt schwierig, weil dieser Sport ist ein Ergebnissport. Und danach wird man bemessen und danach verdient man Geld und danach kriegt man Weltranglistenpunkte und Spielberechtigungen und hau mich tot. Bernd, Flo, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Deswegen ist dieser Blick auf den Prozess und wirklich da drin zu bleiben und das Ergebnis einfach mal das Ergebnis sein zu lassen, eine der größten Herausforderungen, die man als Golfer, eben als Sportler haben kann. Und da bin ich einfach sehr weit gekommen und bin sehr fokussiert auf diesen Prozess. Und das gibt mir eine größere Gelassenheit, weil ich weiß, dass dieser Prozess sehr gut gewesen ist im letzten Jahr. Und deshalb will ich genau da weitermachen.
Das wird ein hervorragendes Jahr. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben jetzt zum Ende dieser Folge, wir haben zum Ende der Folge jetzt natürlich gleich noch das Highlight der Woche, den Hammer-Gag der Woche. Wieder
der wird stark, ich sag's, jetzt schon, der wird richtig stark.
Ach du lieber Gott.
Boah, wird der geil, ey.
Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Okay. So, dann haben wir aber sonst eigentlich alles abgefrühstückt. Sollen wir noch kurz über den Team Cup sprechen? Hat das irgendjemanden interessiert?
Großbritannien hat
der
gewonnen.
Der kleine Ryder Cup. Wie immer.
Es ist ein bisschen, der Team Cup ist so wie, ich sag mal, der ist nochmal eine Stufe unter dem President's Cup. Und das ist irgendwie so ein, ja, das hat ein bisschen so ein, dieses Ding nach so einem, das ist halt so ein Warm-Up-Turnier. Ein Warm-Up-Turnier, bevor jetzt ja alle dann bei der Dubai Desert Classic aufziehen. So habe ich so das Gefühl, sind dann schon alle da drüben im Mittleren Osten, da konnten sie schon ein bisschen warm machen. Aber ja, also ich hab ihn selber nicht verfolgt, deswegen kann ich auch schwer sagen, wie viele Leute es interessiert hat, aber irgendwie, naja.
Ja,
naja.
So. Und dann haben wir noch eine Gerichtsstory aus der Woche, da ist aber auch noch nicht so viel passiert. Wir wissen aber, dass Puma auf jeden Fall Tiger Woods neue Marke verklagt hat, Sunday Red. Ja, warum wohl? Weil das Logo sehr dem Puma-Logo ähnelt. Auch Schlesinger ist mir dann in den Kopf gekommen, ist ja auch so eine springende Katze irgendwie. Also da wird es spannend, aber da ist jetzt noch nicht so viel passiert. Aber wahrscheinlich wird dann Tiger sagen, komm, wir setzen der Katze noch eine Mütze auf und dann sieht es halt ein bisschen anders aus.
Aber ich finde es gut, dass sie das machen, weil als ich Sunday Red gesehen habe, habe ich echt gedacht, Gott, was macht denn jetzt Puma auf einmal mit Tiger zusammen? Not.
Kann ja auch positiv sein. Also wir Konsumenten sind ja doof manchmal. Kannst ja auch dann denken, hey, geil, Puma, cool, Tiger, Attacke, ich kaufe nur noch Puma-Zeug. Und am Ende hast du es gar nicht kapiert. Kann man ja auch strategisch vielleicht ein bisschen ausnutzen, ohne dass es jetzt großartig vor Gericht gehen muss, aber ja. So Bernd, jetzt haben wir, also was wir hier besprechen in diesem Podcast ist ja eigentlich immer nur Vorprogramm.
Alles irrelevant.
Zum Highlight der Folge, weil warum hört man diesen Podcast eigentlich ja nur noch wegen dem Hammer-Gag der Woche?
Ja, wie gut passt der auch in die moderne Zeit? Wir wissen alle, dass die Leute sich nicht mehr konzentrieren können länger als 3,5 Sekunden. Also deswegen ist Bitte? So ein kürzer, Achso. kürzer ja. Knall. Ja, genau. Also.
Ach, das war er schon? Nein.
Nein.
Also.
Warum stolpert man an der Grenze zwischen Österreich und der Schweiz? Da Liechtenstein.
Ja, ich wollte sagen. Ich wollte es gerade sagen.
Wie gut ist der? Wie gut ist denn der? Jetzt seid mal ehrlich, der ist geil. Ja, also komm.
Ja, also vom Level her, wenn wir jetzt, da gibt es Vergleiche aus dem letzten Jahr, da ist er schon besser.
Oh, ich spring gleich aus dem Fenster. Ja.
Sei du froh, dass du das Land verlassen kannst in den nächsten Stunden.
Ich hoffe, du wurdest im Erdgeschoss, Nikolai.
Ich so, geh aber unten ins Rindenmulch.
Die Judo-Rolle, schön abrollen unten.
Die Judo-Rolle.
Nikolai, auch wenn die Saison schon angefangen hat, wir wünschen dir eine Traumsaison.
Vielen Dank.
Die Vorbereitungen sind außerordentlich gut gewesen. Das wird hervorragend. Wir werden das beobachten und sehen uns dann wahrscheinlich latest in Munich, nehme ich an.
Da freue ich mich drauf.
Wobei, das ist ja noch eine halbe Ewigkeit.
Ja, das ist wirklich lang, ne?
Österreich ist noch neu dabei. Das ist früher, gell?
Im
das
Juni,
ist,
glaub, ja. Ende Juni, Mai, Anfang Juni.
Schauen wir mal. Bis dahin wird Nico 3-4 Mal gewonnen haben und auf der Lift-Tour sein.
Wahrscheinlich.
Boah.
Boah. Boah. Boah. Da müssen wir dann nochmal reden.
Da rufe ich dich nochmal an, Bernd, aber du rufst ja nicht zurück.
Stimmt. Kannst du mich dann anrufen? Ich rufe zurück.
Genau. Bernd, du hättest Caddy werden können auf der Lift-Tour.
Oh nein.
Er ist nicht rangegangen. Eieiei.
Na gut. Caddy of the List, ja.
Haben wir den Kontostand deines Ex-Caddys mittlerweile nochmal gecheckt? Wie
war
das? Also Bernds Ex-Caddy ist ja auf der Lift-Tour gelandet als Caddy und hat in einem Jahr mehr Preisgeld in Anführungszeichen gemacht, als Bernd in seiner ganzen Karriere.
hat der René, so schlimm war es nicht.
War der
so
da, oder was?
Ja, René war doch, also jetzt ja nicht mehr, aber René war doch bei Siwon Kim. Und der Siwon Kim hat ja, ich glaube, zwei Jahre Lift gespielt. Und also nicht wahnsinnig gut, aber ich meine, das ist ja auch
reicht
richtig.
Ja.
Reicht ja trotzdem. Okay, krass,
also,
wusste ich gar nicht.
Nee, der hat dann schon so seine 150.000, 200.000 Euro im Jahr Preisgeld gemacht, der René.
Boah.
Das ist mal wirklich ja,
stark.
Ja, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo er ist.
Ich habe ihn letztens.
Ach so, er ist nicht mehr auf der Lift, oder was?
Naja, Siwon Kim spielt er ja nicht mehr.
Ach so.
Also er ist auch nicht mehr da, aber ich muss mal wieder mit ihm schreiben, was er eigentlich so treibt.
Frag ihn doch mal, was er macht.
Ja, mach ich mal.
Cool. Wie ist das, der Caddy-Markt, ist das, habe ich schon mal gefragt, ne? Ist das wie so eine Flirt-Plattform, wo man sich dann so... Flirt-Plattform. Gibt's da so ein Indeed für Caddies? Oder wie läuft das? Wenn jetzt Nikolai sagt, ich brauche einen neuen Caddy, dann, was machst du dann?
Alles mit eine WhatsApp
eigentlich ist es,
reicht
es ist
und dann verbreitet sich die wie ein Lauffeuer.
Genau, es ist einfach nur wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda und die Caddies haben halt untereinander irgendwie diverse WhatsApp- und Telegram-Gruppen und dann auf einmal sagst du irgendwie, naja, ich habe keinen Caddy und dann sagt der eine, hey, ich habe gehört, der Bernd hat gerade keinen Caddy und wenn jemand was sucht, schreibt ihm doch mal. Und dann kriegt man in der Regel, entweder kriegt man selbst Nachrichten oder man schreibt halt irgendjemanden an, der kennt dann jemanden und so weiter und so fort. Oder man hört von jemandem, dass er auch dass der Caddy auch frei ist und man fand den sympathisch und so weiter. Man muss halt immer schauen, dass es natürlich passt auf der einen Seite, ne? Also menschlich passt, fachlich passt, aber das kriegt man halt nur durch Trial and Error irgendwie raus. Ne? Du weißt ja nicht, wie derjenige ist, wenn du nicht schon mal mit ihm gearbeitet hast. Oder zumindest mal mit ihm gespielt hast. Aber auch das ist ja immer spielerabhängig.
Ja. Also, aber da ist auch alles gekittet für dieses Jahr, alles safe.
Alles safe. Ich habe immer noch einen Andy.
Andy?
Ja, den kennst du, ne?
Andy.
Bernd? Andy?
Mhm. Ja. Andy kennt.
Andy kommt aus Swaziland, in der Nähe von Südafrika ist das da, Richtung Krüger Nationalpark, also 4 Stunden weg von Johannesburg. Und das ist, der ist wirklich, der ist ein Goldstück, der Andy, der ist immer positiv, ist wirklich Wahnsinn. Guter Mann und auch fachlich sehr gut.
Dann werden wir auch das verfolgen, wir werden ihn ja im Fernsehen dann an deiner Seite sehen und dann können wir mal gucken, wie ihr als Team dann da jetzt die nächsten Wochen unterwegs seid.
Ja.
Nikolai, das hat viel Spaß gemacht, guten Flug in die Sonne.
Vielen Dank euch, dass ich da sein durfte.
Mann, jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde gequatscht, wir werden ja immer länger, du lieber Himmel.
Kannst ja einen Bernd rausschneiden.
Einfach immer muten.
Geile Pointe zum Schluss. Bis nächste Woche Dienstag, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Bis dann, ciao, ciao.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.